Wir sind immer noch in diesem langen Kapitel Lukas 9, in diesem Evangelium, das nichts anderes ist als eine Jüngerschaftsschulung, wie wir sie nicht besser irgendwo sonst haben könnten, wo wir am Beispiel der Jünger sehen dürfen, wie der Herr Menschen zu Jüngern macht, die willig sind, ihm ihr Leben hinzugeben und ihm zu folgen. Wir sind dort irgendwo bei Vers 45 geblieben, das letzte Mal. Dieser traurige Vers, dieser traurige Zustand eigentlich, wenn da steht, sie verstanden das Wort nicht und es war vor ihnen verborgen, so dass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Ein wahrhaft trauriger Zustand, es ist aber eine Realität im Leben eines Jüngers, dass er immer wieder zu dieser Situation kommt, wo er einfach das Wort Gottes nicht versteht, nicht aufnimmt. Warum nicht? Weil er es nicht hören will, nicht aufnehmen will, weil er nicht verstehen will, wegen seinem starken Eigenwillen, wegen seinen eigenen Vorstellungen über das Leben, wie es sein müsste und wie er diese Vorstellungen verwirklichen möchte. Das ist eine Realität, dass der Herr uns darin verändern muss, in unserem Denken, damit wir sein Wort verstehen, wenn wir unsere eigenen Vorstellungen haben. Dann werden wir nicht sein Wort ganz verstehen können. Es ist unmöglich. Wir müssen es ablegen. Wir müssen unser menschliches, fleischliches Denken auswechseln lassen. Das ist der Prozess des geistlichen Wachstums, der Jüngerschaft, dass wir ein biblisches Denken erlernen und dann auch mehr und mehr das Wort Gottes in der Tiefe verstehen können. Wir haben den Gegensatz dazu gesehen, zu diesem Vers 45. Sie verstanden einfach nicht, weil sie schlussendlich etwas anderes hören wollten. Sie wollten nämlich nicht hören von ihrem Herrn und König, dass er in die Menschenhände gegeben wird und stirbt am Kreuz. Sicher nicht das. Endlich war er da, der Messias-König. Jetzt bricht es an, das Reich Gottes. Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen. Und so groß dieser Gegensatz, wie er uns im bekannten Stelle am 37 gesagt wird, Vers 4 und 5. Habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz sich wünscht oder begehrt. Und befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es wohlmachen. Wohlmachen. Welch ein Gegensatz. Die Lust am Herrn zu haben, das heißt nicht an den eigenen Vorstellungen. So viele Christen haben ihre Lust an ihren eigenen Vorstellungen und hängen diesen nach und nach und nach und sind depressiv und verzweifelt, weil sie sich nicht erfüllen, weil das ihre eigenen Vorstellungen sind. Und sie könnten erleben, dass Gott ihnen jeden Wunsch erfüllt. Jeden Wunsch erfüllt. Wir haben gesehen, wie das geht, dass Gott uns jeden Wunsch erfüllt. Wenn wir eben unsere Lust am Herrn haben, das ist übrigens genau dasselbe wie die Lust an seinem Wort haben. Das ist kein Unterschied. Wenn wir die Lust am Herrn haben, haben wir die Lust an seinem Wort und umgekehrt. Wer mein Wort bewahrt, wird ewig leben und sieht nicht den Tod. Johannes 8, 51, ungefähr so. Oder wir haben es gesungen. Wer mein Wort hält, lebt ewiglich. Nicht wer mein Wort kennt. Es nützt nichts, das Wort Gottes zu kennen. Es nützt nichts, wenn du es nicht hältst. Die Lust am Herrn, die Lust an seinem Wort. Zu was führt das? Das führt dazu, dass Gott uns verwandelt, unser Denken verändert. Unser Denken wird erneuert, wenn wir die Lust an ihm haben. Und was bewirkt ein verändertes Denken? Es bewirkt ein verändertes Wünschen, ein verändertes Sehnen entwickelt sich in uns. Und zwar ein Wünschen und ein Sehnen, das dem Willen Gottes entspricht. Und dann, was tut er? Dann kommt er und erfüllt uns diese Wünsche, diese veränderten Wünsche, dieses veränderte Sehnen. Herrlich, herrlich. Das war eine wichtige Lektion für die Jünger. Und es geht ja unvermittelt weiter. Wir lesen jetzt weiter in Lukas 9, 46 bis 48. Leider kommen weitere schlechte, fleischliche Gedanken aus den Herzen der Jünger ans Licht. Unmittelbar, sofort wieder. Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Und er sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnimmt, in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Geringste ist, unter euch allen, der wird groß sein. Was für eine Lektion, was für Aussagen. In den Ohren dieser Welt, Nonsens, Nonsens. Der Gedanke schlich sich bei ihnen ein. Ja, woher kommt denn dieser Gedanke? Woher kam denn dieser Gedanke? Natürlich. Aus ihren Herzen. Die Jünger erwarteten ja eben das Reich Gottes jeden Augenblick, dass es anbrechen würde in Kürze. Und was wollten sie? Sie wollten sich ihre Posten sichern. Darum kam dieser Gedanke. Wer ist wohl der Größte unter uns? Und das Reich Gottes bricht jetzt an. Der König ist da. Er geht jetzt gleich auf den Thron. Hey, Kollegen, wer von uns ist eigentlich der Größte? Aber wisst ihr, ganz abgesehen davon, wer ist der Größte? Nirgends in der Bibel sagt Gott oder der Herr Jesus, es werden alle gleich sein. Nirgends. Bei Gott gibt es eine klare Hierarchie der Größe. Das ist tatsächlich so. Von daher ist es auch wieder nicht so abwegig. Es liegt im Wesen Gottes, es liegt in der Schöpfungsordnung Gottes, ja in seinem Wesen wirklich, dass es eine Hierarchie der Größe gibt. Das wird es immer geben, in alle Ewigkeit. Aber wie unterschiedlich sind doch die menschlichen Kriterien zu dieser Größe. Und die göttlichen Kriterien, die sind total unterschiedlich. Der Größte im Reich Gottes, oder heute könnten wir sagen, in der Gemeinde ist wer? Eben der Kleinste, der Geringste. Geringste hier im Vers 48, das griechische Wort Mikros. Der Geringste ist der Größte. Das ist ein Grundprinzip, das können wir nicht über den Haufen werfen mit unserem menschlich-fleischlichen Gelüsten. Das ist ein biblisches, geistliches Grundprinzip. Der Größte ist der, der zum Geringsten wird. Das gilt für alle Gläubigen. Es gibt keine Ausnahmen. Nur er, der Herr Jesus, für ihn gilt es nicht. Er ist der Größte über allem. Falsch. Falsch. Er ist derjenige, der es uns in Perfektion vorgemacht hat. Und wenn er das im Kapitel 7, glaube ich, ist es, in Lukas sagt, kein größerer Prophet ist aufgestanden als Johannes der Täufer. Und dann sagt er, aber der Geringste im Reich Gottes wird größer sein als er. Dann wissen wir, wen er gemeint hat, sich selber. Er, der Herr Jesus, ist derjenige, der sich zum Geringsten gemacht hat. Lest Jesaja 53. Zum Geringsten gemacht. Er hat uns das Vorbild gelegt. Und wir meinen, bei uns wäre es dann anders. Wir möchten groß sein. Und wir müssten nicht gering werden. Wir täuschen uns. Der Herr Jesus, dieser Heiland der Welt, er nimmt sich nicht aus darin. Was für ein Herr haben wir? Der Kleinste oder Geringste. Wisst ihr, das Kind, das der Herr Jesus hier nahm, in Vers 47. Dieses Kind, griechisch Paidion, das ist die Verkleinerungsform von Pais, das Kind. Es heißt eigentlich das kleine Kind, das Kindlein, das er nahm. Das wird oft auch gebraucht für unmittelbar Neugeborene. Paidion. Aber hier ist es ganz offenbar auch ein bisschen ein älteres Kind, weil er stellte es neben sich. Es konnte also bereits stehen. Vielleicht wie Boas. Boas kann zwar bereits laufen, glaube ich. Aber es konnte stehen. Aber es war ein kleines Kind. Es war nicht ein 12- oder ein 15-jähriges Kind, das er nahm. Ein Kleinkind nahm er und stellte es neben sich. Und er sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Ja, bitte sehr, was hat jetzt diese Aussage zu tun mit Vers 46? Wer ist wohl der Größte unter den Jüngern? Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Ganz einfach. Die Jünger waren sehr gerne bereit, jetzt sogleich den Messias aufzunehmen. Den König aller Könige aufzunehmen. Denjenigen, von dem sie wussten, dass er nicht nur über Israel, sondern über die ganze Welt herrschen wird. Zusammen mit seinen Knechten herrschen wird. Gerne wollten sie Knechte eines solchen sein. Gerne. Aber Knechte von einem, der sagt, dass er jetzt sogleich in die Hände der Menschen ausgeliefert wird, dass sie ihn quälen und töten werden? Knechte von dem? Und jetzt sagt er ihnen noch, sie sollten nicht den großen König, sondern solch kleine Kinder aufnehmen. Wie bitte? Nichts gegen kleine Kinder. Aber mit denen kommt man vor dieser Welt nicht groß heraus. Mit ihren Leistungen kann man sich noch nicht brüsten. Wer solche kleinen, solche geringen, solche Mikros aufnimmt, sagt der Herr Jesus, der nimmt den Herrn Jesus auf. Logisch, er macht sich selber zum Geringsten. Er stellt sich auf die Stufe der Geringsten, hat sich selber zum Geringsten gemacht. Und er nimmt damit die Geringsten auf. Wer sich um die Kleinen, die Schwachen, die Unbedeuteten kümmert, der identifiziert sich mit ihnen. Er erniedrigt sich selbst auf die gleiche Stufe und nimmt sie auf. Das bedeutet das. Und wer das tut, der dient. Der dient. Aber jetzt wollten sie doch herrschen. Mit dem König herrschen. Nicht so im Reich Gottes. Auf das Dienen kommt es an. Aber nicht so, wie wir das von den Pharisäern lesen, wenn wir Matthäus 23 aufschlagen. Oh, die Pharisäer, die dienten auch. Lesen wir, wie sie das taten. Matthäus 23, Vers 5 bis 7. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Nein, bei uns soll das ganz anders sein. Das lesen wir unmittelbar hier ja auch im gleichen Kapitel, Vers 11 und 12. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Vorgelebt vom Gott, Schöpfer, Heiland dieser Welt. Und wir sollen dienen in dieser Haltung, nicht um groß zu sein, sondern weil wir den Herrn Jesus und die Geschwister lieben. Weil wir sie lieben. Und zwar nicht die Geschwister in der weiten Welt, von der sogenannten weltweiten Gemeinde, die man nur an Konferenzen trifft. Nein, diejenigen in meiner Gemeinde am Ort, wo wir uns so gut kennen, mit unseren Ecken und Kanten, die sind gemeint. Es gibt viele stolze Gläubige, die machen einen sehr geistlichen Eindruck, vor allem wenn sie im Rampenlicht stehen. Wenn sie eingeladen werden als Redner zu Konferenzen und Kongressen. Aber man sieht sie kaum je sich abgeben mit den Kleinen, mit den Geringen, mit den Minderbemittelten und Unbedeutenden. Und wenn es um unangenehme Dienste geht, zum Beispiel WC putzen, auch im übertragenen Sinn meine ich jetzt das, Unrecht aufzudecken im eigenen Haus, in der Familie oder in der Gemeinde, wo es nur Ablehnung zu ernten gibt, so haben sie keine Kraft und Zeit dazu, weil ihr Dienst so wichtig ist, so wichtig ist. Was zeichnet denn die Kleinen und Geringen aus? Was tun sie? Sie vertrauen hundertprozentig auf ihre Mutter, ihre Eltern, vor allem auf ihre Mutter. Ein Kind, das gerade mal stehen kann, es ist völlig auf seine Mutter geworfen. Und unser Can, wenn er, unser Großkind, wenn er bei uns ist und Mami kommt zurück, ihn abholen, dann fliegen die Ärmchen. Hundertprozentig ausgerichtet auf die Mutter in allem. Sie vertrauen völlig. Und so sollen auch wir sein. In allem. Uns ohne Hintergedanken, ohne Vernünfteleien auf den Herrn vertrauen. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Er wird es wohl machen. Einfältig ausgerichtet sein auf ihn. Das Aufnehmen eines Kindes, haben wir gesagt, bedeutet, sich mit diesem Kind, mit diesem Geringen identifizieren und so werden wie ein Kind. Das ist nämlich das, was der Herr Jesus fordert an der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium. Die wollen wir noch aufschlagen, Matthäus 18. Da dieser gleiche Gedanke aus den Herzen der Jünger, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind, ein Paidion wieder, ein kleines Kind, herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen oder kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Werden wie ein Kind. Es versteht und gibt freimütig zu, dieses kleine Kind, dass es klein ist, dass es die Mutter braucht. Unübersehbar, mit allem, mit jeder Faser seines Lebens, schreit es nach seiner Mutter. Ich brauche Mami. Ich weiß, ich bin klein. Wenn der stolze, erhabene, rebellische Mensch nicht wird wie so ein Kind, kann er nicht von Neuem geboren werden. Zu Boden fällt vor Gott und sagt, Herr, ich bin nichts vor dir, ich brauche dich. Ich bin gar nichts. Kann niemand in das Reich Gottes eingehen? Wir wollen noch Römer 12, Vers 3 aufschlagen. All die gleichen, all diese Wahrheiten, die wir gesagt haben, ausgedrückt in der Sprache, in der Formulierung des Paulus. Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Es gibt in verschiedenen Gebieten eine Hierarchie bei Gott, auch beim Maß des Glaubens. Nicht jeder hat das gleiche Maß empfangen. Auch das Maß der Gnade ist nicht für jeden gleich. Der Herr weiß es. Und er benachteiligt niemanden. Aber es ist eine Tatsache. Und wehe, wenn wir nicht mit diesem menschlich-fleischlichen Getue aufhören, das immer sich etwas höher macht, als ich eigentlich bin, gemäß dem Maß der Gnade und der Gabe Gottes und des Glaubens. Wenn wir nicht aufhören damit und nach dem Niedrigen trachten, nach der Bescheidenheit, dann geht das Wort Gottes in unser Ohr und geht wieder raus und bewirkt nichts. Dann wachsen wir nicht im Glauben. Wenn wir nicht werden wie dieses kleine Kind. Wahre Größe nach Gottes Maßstab bedeutet, sich um die Hilflosen, die Unbedeutenden zu kümmern oder eben zu dienen. Zu dienen, dienen, noch einmal dienen. Und zwar nicht im Rampenlicht. Und ohne an sich selber dabei zu denken in erster Linie. Das ist gemeint mit der liebenden Agape, mit dem Agape-Dienen, aus Liebe, aus göttlicher Liebe. Ich darf wirklich frei bekennen, dass ich meinem Herrn sehr dankbar bin, dass ich ihm dienen darf in einer kleinen Ortsgemeinde. Und dass ich nicht gieren muss nach Einladungen an wichtige Veranstaltungen und Konferenzen, um als Redner aufzutreten. Wie dankbar bin ich ihm dafür. Und auch, dass wir einfach einander dienen dürfen, als einfache Geschwister, die aber sich gegenseitig helfen wollen, den schmalen Weg ohne Kompromisse zu gehen und die nicht bereit sind, sich nur mit guter Lehrtheorie zu brüsten. Wir haben ja die richtige Lehre, nicht wahr? Was nützt denn eine biblische Glaubenslehre, die nur immer gesprochen und gepredigt wird, aber der praktische Alltag zeigt dann ein ganz anderes Bild? Was nützt denn das? Wie viele Männer Gottes sind vom biblischen Weg abgewichen, weil sie ihren Dienst so überaus wichtig genommen haben, davon lebten, eben möglichst viel als Rettner eingeladen zu werden, weil sie ja einen so wichtigen Dienst von Gott erhalten haben. Ich kann euch sagen, welch ein Vorbild, welch ein Vorbild der Fürst, der Prediger, Charles Spurgeon, in dieser Hinsicht. Ein Mann, der erstens kein Blatt vor den Mund nahm, der die Wahrheit gerade aussagte und wenn es mit unzähligen Organisationen einen Bruch bedeutete. Und ein Mann, der zweitens über 38 Jahre lang in seiner eigenen Ortsgemeinde treu den Dienst tat, Sonntag und Wochentag um Wochentag. Er wurde übrigens nur 57-jährig. 38 Jahre gedient in seiner Ortsgemeinde in London. Man konnte ihn nicht haben als Konferenzredner, kaum. Warum? Er sagte, mein Dienst ist hier in der Ortsgemeinde. Da macht mich Gott groß und da macht er mich klein. Wow, was für ein Vorbild. Denn wer der Geringste unter euch allen ist, der wird groß sein. Ich lese weiter, Lukas 49 und 50. Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sahen jemand, der in deinem Namen die Dämonen austrieb, und wir wehrten es ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm: Wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Diese letzte Aussage bedeutet nichts anderes, als es gibt keine neutrale Position. Es gibt keine neutrale Position zu Christus. Entweder ist jemand gegen ihn oder für ihn. Und der Herr sagt mit dieser Begebenheit, es ist nicht unsere Aufgabe, Leute ihren Dienst zu verwehren. Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Leuten, die nicht mit uns nachfolgen, in der Gemeinde oder in Beziehung zur Gemeinde. Vielleicht sind sie für uns, vielleicht sind sie auch gegen uns. Das kann beides sein. Und vielleicht trifft hier auch Matthäus 7, 22 zu, wenn da steht, wir sahen jemand, der in deinem Namen die Dämonen austrieb. Dort steht ja, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt und die Dämonen ausgetrieben und viele große Werke getan? Und der Herr spricht zu ihnen, ich kenne euch nicht. Wir wissen es nicht, ob diese Menschen, die hier beschrieben sind, zu welcher Gruppe sie gehören. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, zu wem sie auch gehören, ihnen zu wehren. Sehr wohl müssen wir aber Leute, die mit uns ziehen, biblisch prüfen. Es ist überlebenswichtig, biblisch zu prüfen und, wenn nötig, Probleme ansprechen und aufdecken. Diese Stelle sagt nichts gegen diese Wahrheit aus. Dann lese ich weiter in Vers 51. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete um dorthin zu reisen? Da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Ja, die religiösen Juden, die wollten unter gar keinen Umständen Umgang haben mit den unreinen Samariten, diesen unwürdigen oder geringen. Und es ist deshalb nicht so erstaunlich, dass diese Boten des Herrn Jesus hier von den Samariten abgewiesen werden. Ist überhaupt nicht so erstaunlich. Die Samariter hatten ihre Erfahrungen gemacht mit den religiösen Juden. Und sie wussten nicht hier, wen sie abwiesen. Sie wussten nicht, wie anders der Herr Jesus war. Genau diesen wunderbaren Heiland, der allein die Menschen retten kann, ihn hat diese Frau, diese Samariterin, erkennen dürfen. In diesem herrlichen Bericht in Johannes 4. Sie hat ihn erkannt. Dort, aus dieser Stadt Sichar, stammte sie ja. Und kam zum Brunnen und traf auf den Herrn Jesus. Und schlussendlich ging sie in die Stadt zurück und verkündete: Ich habe den Messias gefunden. Kommt und seht. Und was passierte dann? Was taten die Menschen dieser Stadt? Sie glaubten ihr schon aufgrund ihres Zeugnisses allein. Und da steht: Und viele ihrer Mitbewohner glaubten ihr. Und dann gingen noch einmal viel mehr mit ihr hinaus zum Brunnen, um ihn zu sehen und ihn zu hören. Und am Ende steht: Jetzt glauben wir dir nicht mehr, weil du es uns gesagt hast, Samariterin. Jetzt glauben wir es erst recht, weil wir ihn gehört haben. Und sie baten ihn: Bleib bei uns. Und er blieb 2 Tage. Und es steht da: Und noch viel mehr glaubten. Ich kann euch sagen, es steht von keiner Stadt in Israel so ausdrücklich, dass so viele Menschen an ihn glaubten, wie aus dieser Stadt in Samaria. Das ist unser Heiland. Jetzt glauben wir, dass du der Heiland der Welt bist. Das ist der Heiland, der hier sagt, dass er nicht gekommen ist, die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und ganz besonders die Seelen der Geringen und Unwürdigen und Verachteten. Übrigens dieser Vers 54, dieser Vorschlag von Johannes und Jakobus, er kommt wieder aus diesem gleichen Herzen, nicht wahr? Aus diesem gleichen Herzen, das vorher das Wort nicht verstanden hat. Und aus dem gleichen Herzen, das sich überlegt, wer ist wohl der Größte unter uns? Und wir sehen, wie der Herr hier Herzensbildung macht mit den Jüngern. Eine solche grässliche, schmutzige Gedanke um den anderen kommt ans Licht, damit sie auch es erkennen und Buße tun können. Was für ein Gedanke! Und noch sehr fromm und geistlich. Hey, wie Elia! Wir haben den gleichen Glauben wie Elia. Komm, wir rufen das Feuer. Hier, wo biblische Toleranz und Barmherzigkeit angesagt war, wollten die Jünger null Toleranz üben. Gerade verdreht haben sie es. Es gibt biblische Toleranz. Es gibt auch menschlich-fleischliche Toleranz. Und die ist unglaublich weit verbreitet in der modernen Christenheit. Die menschlich-fleischliche Toleranz. Diese Toleranz ist gegenüber den Baalpriestern bei Elia total nachsichtig. Ihr Werk der Finsternis, das ihres Anführers Satans, richtet sie nicht. Diese Toleranz. Sie lässt es weiterwirken in aller Breite. Und die menschlich-fleischliche Toleranz lässt auch das Werk der Finsternis inmitten einer Gemeinde gewähren. Gewähren. Ist nicht bereit, es kompromisslos aufzudecken. Und redet falsche Verbindungen schön. Oder erklärt sie durch Ausreden. Wir wollen die Einheit nicht aufs Spiel setzen. Spurgeon sagt dazu, Gemeinschaft mit Unrecht und Bösem bedeutet, an der Sünde teilzunehmen. Nicht Spurgeon sagt das Wort Gottes sagt das eigentlich. Aber Spurgeon spricht schwarz auf weiß aus, was das Wort Gottes schwarz auf weiß ausspricht. Biblische Toleranz, habe ich gesagt, es gibt biblische Toleranz. Sie legt den Menschen das Evangelium vor, zeigt ihnen, dass Gott noch gnädig ist, dass Gott noch rettet, wenn jemand Buße tut. Das ist biblische Toleranz. Und die ist ganz genau abgesteckt. Die predigt auch ein zu spät. Die predigt auch die Hölle, das ewige Feuer und warnt davor. Das ist wahrhafte Liebe und Barmherzigkeit. Den Menschen zu warnen vor dem Gericht, auch die Gläubigen zu warnen vor dem Richterstuhl Christi. Und hinzuweisen auf die Gnade, die jetzt da ist, auf die Vergebung, auf die Möglichkeit, jetzt, heute Buße zu tun. Das ist biblische Toleranz. Wie wir lesen in 2. Korinther 5, 20, wir bitten stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Amen. Ich möchte bis hier. Ich habe gehofft, wir werden fertig mit Kapitel 9, aber es ist unmöglich. Darum wollen wir das nächste Mal mit den letzten Versen noch weiterfahren. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass wir dich als Heiland und Hirte haben dürfen, dass du unter uns wandelst, dass wir wissen dürfen, wir sind dein Leuchter, Herr, aber du wandelst inmitten der Gemeinde und du wirkst, Herr, nach deinem Wohlgefallen und wir dürfen uns dir in allem unterordnen und dir alles hingeben und sagen, Herr, decke du allen Eigenwillen auf, decke du alles falsche Großseinwollen auf und zerstöre du es nach deiner Gnade, Herr. Wie gut geht es uns Menschen, Herr, wenn deine Wahrheit unsere falsche Größe zerstört. Wie gut geht es uns. Bitte, Herr, mach uns bereit, dir in allem zu folgen. Mach uns bereit, dass du auch in unseren Herzen diese falschen Gedanken ans Licht führen darfst. Gib Gnade, Herr, dass wir nicht dagegen stehen und verdecken und zudecken und Festungen bauen, sondern dass wir zulassen, dass du auch unsere Festungen aufdeckst und uns veränderst, Herr, unser Denken veränderst. Und schenke du uns allen die Lust an dir, Herr Jesus, an deinem Wort. Ich danke dir für alle, die dein Wort lesen, gerade jetzt so intensiv mit dem Bibelkurs. Herr, du möchtest segnen, du möchtest dein Wort segnen, du möchtest zu einem großen Gewinn in jedem einzelnen Leben führen durch dein Wort, Herr. Sei du jedem gnädig, dass es viel Gewinn daraus ziehen kann. Und hilf auch den Leitern, gib ihnen Kraft, du siehst, wie groß auch die Arbeit ist. Ich danke dir für sie, Herr. Amen.